Ja, ich habe heute ein Wort mitgebracht aus Lukas 9. Da heißt es ab Vers 57. Als sie auf dem Weg waren, sprach einer zu Jesus: Ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Und er sprach zu einem anderen: Folge mir nach. Der sprach aber: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Er aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und wieder ein anderer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaub mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind. Jesus aber sprach zu ihm: Wer die Hand an den Pflug legt und zieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Kleines bisschen runter. Ja, zu diesem Predigtwort ist mir, oder zu diesen Worten von Jesus ist mir etwas eingefallen, was ich vor einiger Zeit mal gelesen habe. Nämlich, ich habe da gelesen von einer Mutter, deren Tochter in die Fänge einer Sekte geraten ist. Ich weiß gar nicht mehr genau, welche Sekte das war, aber das war schon eine ziemlich intensive Sache. Und als die Mutter gemerkt hat, dass die Tochter da so voll drin ist und schier nicht mehr nach Hause gekommen ist und auch plötzlich, ganz, wenn sie sie mal gesprochen hat, ganz seltsame Überzeugungen geäußert hat, da ist sie hellhörig geworden und dann hat sie angefangen, ich sage jetzt mal, um ihre Tochter zu kämpfen, dass sie die irgendwie rauskriegt aus dieser Sekte. Und das war wohl ein ziemlich steiniger und ziemlich mühsamer Weg, weil wenn sie dann länger mit ihrer Tochter gesprochen hat, dann hat die schon eingesehen, dass es vielleicht nicht so toll ist und problematisch ist. Aber dann ist sie mal wieder mit einem der Leiter da zusammengekommen und dann ist sie wieder zurück. Und dann, das war ein Auf und Ab. Und es hat lange gedauert, bis diese Tochter schließlich am Ende es geschafft hat, die doch rauszukriegen, dass sie sich wirklich gelöst hat von dieser Ideologie, von dieser Sekte. Und ich denke, solche Geschichten haben wir alle schon mal gehört. Und die Frage, die dahinter steht, ist natürlich, wie kann man Menschen, vor allem junge Menschen, vor solchen Extremismus und vor solchen Entgleisungen, von solchen falschen Wegen schützen? Und es gibt da in unserer Gesellschaft so ein bisschen so eine, ich sage jetzt mal, anerkannte, übliche Strategie, wie man das macht. Nämlich, man versucht, so eine Vorstellung von Normalität zu etablieren. Was ist das normale Verhalten? Und wenn dann jemand in irgendeiner Gruppe oder bei irgendwas ist, was von dieser Normalität irgendwie abweicht, dann sagt man, oh, das ist falsch, das ist gefährlich. Das darfst du nicht machen. Und wenn dann natürlich so eine Gruppe anfängt, zum Beispiel die Mitglieder von ihrer Familie zu isolieren, du sollst jetzt gar nicht mehr so viel mit denen zusammen sein, bleib doch immer bei uns. Oder wenn sie zum Beispiel anfangen, finanzielle Forderungen zu stellen, du musst eigentlich deinen ganzen Besitz bei uns abgeben, wir haben alle alles gemeinsam oder so, dann weicht es natürlich von der Normalität ab und wir sagen, oh Vorsicht, das ist gefährlich. Und so versuchen wir Menschen, oder versucht man Menschen so auf einem guten Mittelpfad zu halten. Ja. Ich sage mal so, der Jesus, der uns hier in diesem Abschnitt im Lukas 9 begegnet, der hat eigentlich alles, was einen Radikalen kennzeichnet, einen Extremen. Wenn wir uns das mal vorstellen, dass er zum Beispiel von seinen Anhängern verlangt, dass sie ihren festen Wohnsitz, ihre Arbeit und ihr geregeltes Leben aufgeben. Das steckt nämlich alles in diesem einen Satz, wo Jesus zu dem ersten Jünger sagt, der Menschensohn, damit meint er ja sich selber, das ist immer seine Chiffre für das, wenn er über sich selber spricht. Der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt. Die Füchse haben Gruben, die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt. Das heißt ja praktisch, dass Jesus sagt, ich habe keinen Ort, wo ich schlafe, ich habe keinen Ort, wo ich wohne, wo ich Arbeit habe, sondern wenn du mit mir kommst, dann wird es dir genauso gehen. Da musst du auch damit rechnen, dass du nirgendwo richtig daheim bist, dass du von Ort zu Ort ziehst, dass du keine Arbeit mehr hast. Ja, wenn jetzt irgendjemand einem von unseren Kindern oder Freunden das abverlangen würde, würden wir sagen, Vorsicht, das ist nicht mehr normal. Oder wenn einer zum Beispiel von seinen Anhängern verlangt, dass er das Begräbnis des eigenen Vaters ausfallen lässt und nicht hingeht. Ich weiß nicht, wer von euch schon Eltern verloren hat, aber das ist eine absolute Ehrensache, da hinzugehen und das auch auszurichten. Das war auch im alten Orient, sag mal, da gab es natürlich bestimmte soziale Vorstellungen und dass man als Sohn in diesem Fall das Begräbnis des Vaters auszurichten hat mit allem, was dazugehört, das war Anstand, das hat dazugehört. Und jetzt sagt Jesus, lasst es die anderen machen. Auch nicht normal, sondern das ist radikal, das ist extrem, das ist sehr verdächtig. Und das Dritte, wenn einer, der dritte Jünger, der da Jünger werden will und zu ihm kommt, dem sagt er ja, der will gern Abschied nehmen von seiner Familie. Und da sagt Jesus, nee, geh da nicht hin. Wer seine Hand an den Pflug legt und zurückschaut, der ist nicht für das Reich Gottes geschickt. Wenn du pflügst und du guckst zurück, dann wird deine Furche schräg und kommt in die andere Furche vielleicht rein, die du vorhin gezogen hast. Alles durcheinander, alles wird nichts. Und auch das ist, denke ich, schon extrem, dass man nicht mal heim darf und nochmal Wiedersehen sagen darf. Auch wieder nicht das Normale, nicht das, was man so als normal, als richtig empfindet, sondern es ist schon extrem. Was ist das für ein Jesus, der uns da präsentiert wird? Wie würde der sich vielleicht verhalten, wenn der jetzt wiederkommen würde und vielleicht hier hinten zur Tür reinkommen würde in unseren Gottesdienst? Was würde der vielleicht heute mit uns machen, wenn wir da wären? Würde der vielleicht sagen, ja, das ist zwar gut und schön, wie ihr euren Gottesdienst feiert, aber das ist eigentlich nicht das, wie ich mir das vorstelle, meint mir nachzufolgen. Kommt, jetzt gehen wir alle raus, gehen miteinander in die Ledward Barracks und besuchen dort diese Flüchtlinge und versuchen mit denen zu reden oder fragen, ob sie Hilfe brauchen können. Oder vielleicht würde der Jesus hier vorne herkommen und sagen, so jetzt geht er mal heim. Jeder sucht sich ein Stück in seiner Wohnung aus, irgendwas Wertvolles, Stereoanlage, Laptop oder so, was man gut verkaufen kann und dann verkauft ihr das und das Geld gibt ihr denen, die es dringender brauchen. So stelle ich mir diesen Jesus vor, der uns hier präsentiert wird. Oder der würde vielleicht auch dem einen oder anderen von uns sagen, gib deine Arbeit auf, geh in den vollzeitlichen Dienst, verkündige. Liebe Freunde, ich glaube, es gibt nicht verschiedene Jesusse, sondern es gibt nur einen Jesus. Und das ist derselbe Jesus, der hier spricht, wie der Jesus, der manchmal auch ganz sanft und einfühlsam sein kann. Zum Beispiel, als diese große Sünderin, also vermutlich eine Prostituierte, zu ihm kommt und sich vor ihn hinwirft, dann hat er an ihr nichts auszusetzen. Er sagt, dir sind deine Sünden vergeben und er richtet sie auf. Oder das ist derselbe Jesus, der sich zu den Blinden, zu den Aussätzigen hinbegeben hat und sie gesund gemacht hat, bei ihnen war. Oder derselbe, der mit den Zöllnern und Sündern zusammen gegessen hat und bei Festen mitgefeiert hat. Wie passt das zusammen, dass das derselbe Jesus war? Meine Antwort ist, das liegt daran, dass Jesus nicht ein Typ von Patentrezepten war. Seine Art, wie er gepredigt hat, wie er mit den Menschen umgegangen war, war nicht so, dass er gesagt hat, ich gebe euch jetzt mal ein ethisches System mit dem, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, was richtig ist und was falsch, und das wenden wir jetzt einfach auf alle Menschen so an. So denken wir oft. Wir haben gerne Richtschnüre und Regeln und die sollten dann möglichst für alle gleich gelten und dann sind wir zufrieden, wir Deutschen ganz besonders, weil wir sind ja für unsere Gründlichkeit und unsere Systematik berühmt. Aber Jesus war nicht so. Ich sage, Jesus hat immer jedem Menschen das gesagt, was er oder sie gerade gebraucht hat. Und Jesus hatte da eine unglaubliche Treffsicherheit, auch zu spüren, was in einem Menschen vorgegangen ist. Zum Beispiel, wenn er zu ihm gekommen ist und gesagt hat, ich will dir folgen. Ich glaube, da hat er sich den erst mal genau angeguckt und mal hingehört und mal geschaut. Und dann kam er eben zum Schluss, dass der eine Mensch, der braucht jetzt diese Herausforderung und der andere braucht das und der dritte braucht eine ganz starke Ermutigung und der vierte, der braucht, dass man ihm einfach nur Vergebung zuspricht und fertig. So ist Jesus mit den Menschen umgegangen. Und ich denke, so sollten wir seine Worte auch verstehen, wenn wir sie lesen. Nicht als ein System und wir verallgemeinern das jetzt und wenden das jetzt auf jeden an, sondern er hat zu jedem so gesprochen, wie der es gebraucht hat. Stellt sich natürlich die Frage, was ist jetzt für uns dran? Für euch hier und für mich? Und das können wir natürlich, kann ich euch jetzt natürlich so nicht sagen, weil wir sehr unterschiedliche Menschen sind. Aber eins kann ich von diesem Abschnitt her schon sagen, nämlich, dass es auch nicht ausgeschlossen ist, dass Jesus uns mal auch herausfordert. Vielleicht auch einige, die jetzt heute hier sitzen, dass er für uns auch mal ein herausforderndes Wort hat und nicht nur, ich hab dich lieb, es ist alles gut, ich will dich heilen und es ist alles, ich will dir deine Gebete erhören und es wird alles schön werden, sondern Jesus hat manchmal, das lesen wir hier, auch mal Dinge, die uns so ein bisschen gegen den Strich bürsten und die uns mal herausfordern, wo wir sagen, hoppla, das hätte ich jetzt nicht erwartet oder wo wir vielleicht auch sagen, oh, das ist jetzt nicht das Normale. Sondern das ist schon sehr ungewöhnlich, vielleicht auch radikal, was er jetzt gerade von mir möchte. Es ist also nicht ausgeschlossen, dass Jesus zum Beispiel uns mal herausfordert, so wie er den ersten von den drei Jüngern herausgefordert hat, mal Sicherheiten aufzugeben. Das ist ja das, wenn er dem sagt, wenn du mit mir kommst, dann hast du vielleicht auch keinen Platz, wo du dein Haupt hinlegen kannst. Das sind ja Sicherheiten. Ein Haus, ein Ort, wo mich alle kennen, eine Arbeit, die ich schon seit vielen Jahren, wo ich sicher Einkommen habe. Das sind Sicherheiten, die dahinter stecken. Und ich denke auch nicht, dass es unbedingt bedeuten muss, dass Jesus jetzt sagt, gib deinen Beruf auf oder zieh irgendwo los und zieh rum und nimm eine Apfelsinenkiste und stell dich in der Fußgängerzone hin und fang an zu predigen und das machst du dann für den Rest deines Lebens. Aber dass er uns mal herausfordert, etwas, was uns vermeintliche Sicherheit gibt, mal ihm hinzulegen, das kann sehr gut sein. Ich möchte ein Beispiel aus meinem Leben erzählen. Ich bin vor vielen, vielen Jahren auch mal, war es für mich so die Sache, dass ich mal das so überrissen habe, mit meinen Finanzen, wie gehe ich mit meinen Finanzen um? Und damals habe ich das so zum ersten Mal so richtig gehört, dass es in der Bibel den sogenannten Zehnten gibt. Und dass das heißt also, dass man jetzt nicht nur seine Kirchensteuer zahlt, sondern insgesamt vielleicht so ungefähr ein Zehntel seines Einkommens, sage ich jetzt mal, für Gott gibt. Und ich weiß noch, ich war damals Student und hatte, glaube ich, so 500 Euro oder 500 D-Mark waren das noch zum Leben, inklusive Miete und Essen und allem. Das war nicht so dramatisch viel. Und dann hieß es, okay, und davon jetzt ein Zehntel, das wären 50 D-Mark, das kam mir unheimlich viel vor. Und ich habe gedacht, das geht immer gerade so auf, wie soll ich das schaffen? Es war auch ein bisschen sicher. Es ist ein kleiner Punkt, sowas, eine Sicherheit aufzugeben. Und ich weiß noch, dass es mir damals auch sehr verrückt und radikal vorkam, damit anzufangen. Und ich glaube, ich habe das jetzt seit 40 Jahren ungefähr. 35 Jahren mache ich das jetzt. Und ich muss sagen, es war gut. Es war einfach gut. Ich bin gesegnet worden in jeder Hinsicht und das Geld hat immer gereicht. Also es sind so Sachen, wo man sagt, im ersten Moment denkst du, ich sage jetzt mal, es ist keine Riesensicherheit, ja, da zu sagen, ich muss jetzt ein Stück von meinem Geld immer auf die Seite legen und dann schauen, wo führt mich Gott hin, wo soll ich das für geben. Aber es ist für manchen schon auch mal so ein erster Schritt, mal zu sagen, ich gebe ein Stück meiner Sicherheit, vielleicht, dass ich mir kein so dickes Polster anlegen kann, aber ich investiere dafür ins Reich Gottes. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass Gott uns, so wie bei dem zweiten Jünger, herausfordert, dass wir mal Konventionen verletzen. Also Konventionen, das ist das, was so in der Gesellschaft so üblich ist. Damals war es üblich, natürlich das Begräbnis des Vaters auszurichten. Und Jesus sagt, das ist aber jetzt für dich im Moment nicht mal wichtiger als die Nachfolge, als dass du mit mir kommst. Und das war sicherlich sehr schwer, auch für die Menschen, nicht nur zu sagen, ach, ich würde jetzt so gern dabei sein, sondern auch, was denken die Leute über mich? Das hat damals sicher einen Riesen auch sehr stark mitgeschwungen. Und es ist doch meine Pflicht als Sohn und ich muss das doch jetzt. Vielleicht hat er auch Geschwister gehabt, die auch die Beerdigung ausrichten hätten können. Aber er dachte, ich muss das jetzt. Vielleicht war er der älteste Sohn zum Beispiel, das wissen wir nicht, aber könnte sein. Konventionen verletzen. Etwas nicht tun, was ich meine, ich müsste es unbedingt tun. Ich sage mal ganz ehrlich, ich treffe immer wieder Menschen, die sind richtig toll im Glauben dabei, auch in der Gemeinde dabei. Und dann passiert irgendwas, wo sie denken, das ist jetzt wichtiger, als meinen Glauben zu pflegen. Also es gibt Menschen, die kriegen, also junge Familien, die kriegen ihr erstes Kind und die sagen, jetzt können wir leider nicht mehr kommen. Unser Rhythmus, das geht einfach nicht mehr. Und es gibt Menschen, die bauen ein Haus und die sagen, jetzt können wir nicht mehr kommen. Geht nicht mehr. Wir haben so viel zu tun, das geht einfach nicht. Dinge, wo ich denke, es muss unbedingt sein. Aber komischerweise andere Leute, die kriegen nicht das erste, sondern das vierte Kind und die können trotzdem in die Gemeinde kommen. Und andere, die bauen ein Haus und denen gelingt's. Also es ist immer so die Frage, was denke ich, was ist jetzt so dringend nötig und weswegen ich kann ich jetzt nicht mehr das tun, was ich eigentlich für Gott und für meinen Glauben tun sollte. Und ich finde, es geht bis in die kleinsten Dinge rein. Mir geht es manchmal so, dass ich denke, ich muss jetzt unbedingt endlich mal die E-Mails in meinem E-Mail-Ordner wieder abarbeiten, weil das sind jetzt schon wieder 35 unbeantwortete E-Mails und ich muss die wegkriegen. Und dann steht jemand an der Tür und will ein Gespräch oder so und braucht meine Hilfe. Und dann ist schon die Frage, meine ich, ich muss das jetzt tun? Oder gehe ich jetzt auf das, wo ich das Gefühl habe, da will mich aber jetzt Gott haben? Und das Dritte kann uns auch passieren mal, dass Jesus uns auffordert, so wie den dritten Jünger, den Blick nach vorn zu richten. Es klingt auf den ersten Blick schon ein bisschen auch hart, wenn er sagt, geh jetzt nicht zurück und verabschiede dich, sondern komm gleich mit. Aber ich kann mir vorstellen, Jesus hat etwas in diesem jungen Mann, der mit ihm kommen wollte, gesehen. Er hat gesehen, wenn der jetzt wieder nach Hause kommt und sich verabschieden will und sagt, ah, ich gehe jetzt dann mal weg und ich ziehe jetzt mit dem Jesus rum. Ich glaube, Jesus hat in dem gesehen, dass wenn der jetzt zurückgeht und zurückschaut, dass er sich dann vielleicht von seiner Familie anhören muss, ja, das geht überhaupt nicht, wir brauchen dich und du bist doch eine Arbeitskraft hier bei uns und wir kommen ohne dich nicht klar. Ich glaube, Jesus hat in dem gesehen, wenn der jetzt nochmal zurückgeht, dann kommt er nicht wieder. Dann ist die Sache für ihn wahrscheinlich erledigt. Dann lässt er sich wieder zurückziehen. Und ich denke, es ist manchmal so, dass wenn Gott was Neues mit uns anfangen will, und das können ganz unterschiedliche Dinge sein, dass er was Neues mit uns anfangen will. Das kann sein, dass einer sagt, gut, ich habe jetzt in der Gemeinde einen Platz gefunden, irgendwie einen Hauskreis oder eine Gruppe, wo ich hingehen möchte, oder ich habe eine Aufgabe. Oder es gibt auch Sachen, wo wir in eine neue Lebensphase eintreten oder einen neuen Auftrag von Gott bekommen. Und in all solchen Situationen ist es manchmal wirklich gefährlich, sage ich jetzt mal, zu sehr zurückzuschauen. Zu sagen, wie lief denn mein Leben vorher, bevor ich das so gemacht habe? Und dem so ein bisschen nachzutrauern oder so. Ich habe schon Jugendliche getroffen, die eine Zeit lang bei uns in den Jugendgruppen waren die dann wieder sich mit ihren alten Freunden getroffen haben und dann fanden, na ja, das ist doch auch ganz schön cool, was die da machen, und die Jugendgruppe war nicht so cool und dann waren sie wieder weg. Oder es gibt verschiedene Situationen. Ich erinnere mich auch daran, als meine Familie und ich hier vor 5 Jahren nach Schweinfurt gekommen sind, da war auch alles neu und fremd und wir waren vorher 17 Jahre da im Allgäu in Marktoberdorf und da war es alle die Landschaft viel schöner und wir kannten uns gut aus und wir kannten jeden. Und das war dann auch so ein Punkt, wo wir leicht reingekommen sind, immer zurückzuschauen und zu sagen, ach, wie war denn das? Aber ich habe gemerkt, es tut mir gar nicht gut, dieses Zurückgucken. Und Jesus will, dass ich nach vorne schaue. Und das hat mir besser getan, muss ich ganz ehrlich sagen. Und so kann es uns schon mal passieren, wenn wir das Gefühl haben, Jesus möchte mich mal in einen neuen Bereich führen, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht zurückschauen, sondern nach vorne schauen. Es kann auch eine Herausforderung sein. Liebe Freunde, ich glaube, jeder von uns ist von Jesus in die Nachfolge gerufen. Natürlich steht er nicht da und sagt, so, jetzt kommst du mit mir mit und wir laufen dann da so von Ort zu Ort. Aber es geht darum, dass wir mit ihm leben und dass wir das tun, wie er sich unser Leben vorstellt. Und dass wir das versuchen, unseren Glauben so zu leben, wie wir denken, dass Jesus möchte, dass wir leben. Und das kann eine ganz schöne Herausforderung sein. Was das ganz praktisch bedeutet, das weiß ich jetzt nicht für euch, für jeden von euch. Aber ich weiß, dass früher oder später das schon passieren kann, dass Jesus uns mal mit einem dieser Worte herausfordert. Dass er mal sagt, gib mal diese Sicherheit auf. Dass er sagt, richte deinen Blick nicht zurück, sondern richte deinen Blick nach vorn. Oder dass er sagt, jetzt verletz auch mal durchaus mal eine Konvention, ein etwas, was so üblich ist. Die Frage ist, lassen wir uns dann herausfordern oder weichen wir aus? Das kann auch sehr leicht passieren. Ich habe festgestellt, da wo ich nicht ausgewichen bin, sondern wo ich mich habe herausfordern lassen, da habe ich erlebt, dass Jesus nicht nur von mir fordert, sondern dass er mir auch unheimlich viel gibt. So wie die Jünger das auch erlebt haben, die mit Jesus rumgezogen sind. Es ist nicht nur so, der sagt, gib, lass das sein und geh nicht zurück und gib das auf. Sondern sie haben auch unheimlich viel bekommen. Und ich habe das auch erlebt, dass wo ich mal irgendwas aufgegeben habe, dass ich unheimlich viel wiederbekommen habe. Zum Beispiel hier zu sein in Schweinfurt und die Gemeinde hier zu haben, das ist wunderbar. Und ich bin so froh, dass ich nicht mehr viel zurückgeschaut habe, sondern einfach hier bin. Und so wird es euch auch gehen. Ihr werdet erleben, Jesus verlangt nicht nur, er fordert uns nicht nur heraus, sondern er setzt uns dann ganz viel Segen. Er gibt uns ganz viel Segen dafür. Ich wünsche uns, dass wir das merken, wenn er uns herausfordert, dass wir dann bereit sind, unsere Gewohnheiten und das, was so normal und was üblich ist, auch mal hinten anzustellen und dann ihm nachzufolgen, unserem Herrn und Erlöser. Amen.